in dem Moment war es halt einfach so für mich, ich musste es so machen, damit ich einfach meinem Traum ein Stück näher komme.
Dorothea Wiehre hat genug trainiert, hat sich auch gut gehen lassen, einen oder anderen Spritz trinken können, ganz entspannt.
Da wird es natürlich auch schwer, einen Erik Lesser oder einen Simon Schemp dann zu sagen, hey, ihr dürft nicht starten.
Ich werde auch gerade ein bisschen emotional, weil es sind zwar jetzt mittlerweile schon 1,5 Jahre, nachdem ich aufgehört habe, aber irgendwie, mich hat es doch, ich glaube, fast ein Jahr gekostet, das richtig zu verarbeiten.
Also vielleicht Denise Herrmann, ich kann mit dir wahrscheinlich wenig über Biathlon sprechen, aber falls du musikalische Inspiration brauchst, können wir vielleicht mal noch ins Gespräch kommen.
Ja, bei den Alpinen, die könnten ein paar Startplätze abgeben an uns oder an die Biathleten.
She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Hallo, einen wunderschönen Nachmittag und herzlich willkommen zurück zu She Happens. Nachdem wir letztes Mal zweimal aufnehmen mussten, am Sonntag und am Montag, dachten wir uns, nehmen wir dieses Mal gleich nur am Montag auf. Kann nichts schief gehen. Hello in die Runde.
Hello.
Hallo zusammen.
Und vor allem, weil es ja am Wochenende, sprich auch am Sonntag, gestern, ihr hört das Ganze dann morgen, am Dienstag, noch einiges zu schauen gab. Und zwar unter anderem in Finnland beim Slalom in Levi. Petra Velova hat 2 Rentiere gewonnen, namens Pepi und Luiza, damit auch 200 Weltcup-Punkte und runtergebrochen 2 Slalomrennen gewonnen. Und die Story des Wochenendes da war aber weniger Petra Velova, auch wenn sie jetzt 5 Slalomrennen in Folge gewonnen hat, was vorher nur Marlies Schild gelungen ist. Aber eigentlich ging es ja doch irgendwo um Mikaela Shiffrin, oder?
Ja, also ich habe es beide dann live gesehen. Und ja, da ging auch in der Berichterstattung ging's viel um sie und um ihren Vater und wie es mental immer noch halt hart für sie ist. War für mich auch eigentlich von der Wahrnehmung her das größte Thema.
Ja, sie war ja auch super emotional. Also ich glaube, also bei dem einen Interview hat sie ja wirklich geweint. Ich glaube, so emotional hat man sie selten gesehen und sie war ja auch super dankbar über ihren 2. Platz am Samstag. So dankbar wie vielleicht noch nie über einen 2. Platz.
Ja, das fand ich vor allem auch krass. Also man hat sie noch nie so sich über einen 2. Platz freuen sehen, bei der krassen Anspruchshaltung, die sie hat. Und gerade vor diesem Hintergrund, was alles passiert ist in den letzten, also in den vergangenen 300 Tagen, in denen sie nicht, in denen sie kein Rennen gefahren ist, unfassbare Leistung, dann ein 2. und ein 5. Platz. Wackeliger gefahren als sonst, aber das ist auch nicht verwunderlich. Und ja, man merkt auf jeden Fall, das hat was mit ihr gemacht, offensichtlich. Und für uns auf jeden Fall schön, nachdem sie ja zwischenzeitlich überlegt hat, ob sie überhaupt wieder Skifahren soll. Sehr schön zu sehen, dass sie wieder da ist. Und sind wir gespannt, wie das weitergeht. Petra Velova holt auf jeden Fall auf, was Slalomsiege angeht, weil, und das finde ich super krass, mir gestern wieder vor Augen geführt, seit, ich meine, Februar 2017 hat niemand anders ein Slalomrennen gewonnen als Petra Velova und Mikaela Shiffrin.
Und es waren 28 Slalomrennen, ne?
Ja, das ist schon krass. Eine, die vielleicht gerne gewonnen hätte, konnte nicht mitfahren, Anna Sven Larsson. Und auch da gab es viele Kontroversen rund um das schwedische Team.
Ja, die schwedische Damenmannschaft wurde ja komplett ausgeschlossen von den Rennen in Levi. Und das eigentlich nur, weil ein Coach positiv auf Corona getestet worden ist, oder?
Ich glaube sogar, der Bundestrainer glaubt sogar von denen. Ja, das ist ziemlich, ziemlich krass und auch eine harte Entscheidung. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, von wem die Entscheidung dann wirklich kam. Ob das, ich glaube, von der finnischen Regierung sogar.
Ja, das finnische und schwedische Gesundheitsamt.
Ja, also das kam dann schon von ganz oben. Aber es ist auf jeden Fall eine krasse Entscheidung, weil wenn die, kann ja sein, dass sie wirklich keinen Kontakt mit dem Trainer hatten und dann werden natürlich einfach viele bestraft, vor allem für die Slalom-Spezialisten ist ja dann 2 so Einzelrennen schon ziemlich viel im Gesamtweltcup.
Ja, vor allem die schwedischen Athletinnen haben ja auch etliche negative Corona-Tests kurz vor dem Rennen sogar noch vorgewiesen. Und es kam ja trotzdem, nein, also es kam trotzdem nicht das Go.
Ja, was ich spannend fand dann war, es gab Reaktion darauf aus dem Fahrerinnen- und Fahrerfeld der Alpinen. Dann haben wir mit dem Sebi auch drüber gesprochen zum Thema Stimme von Athletinnen und Athleten und was sie für eine Macht haben oder vielleicht auch nicht haben wohl eher. Federica Brignone hat einen Text auf Social Media veröffentlicht, den dann ganz viele Fahrerinnen und Fahrer geteilt haben, in dem sie vor allem die FIS angreift. Und sie hat sehr viele faire Punkte, aber ich dachte mir halt eben dabei, ja, richtig, aber die FIS konnte in diesem Fall tatsächlich nichts dafür, sondern die Entscheidung kam von anderer Seite. Und das sieht man ja jetzt auch, weil es gibt bei den Alpinen im Schweizer Team, bei Swiss Ski, jetzt drei positive Fälle. Loïc Meillard, Marco Odermatt und Justin Menuisier sind alle drei positiv getestet und raus für nächste Woche, für Lech Zürs, aber eben nicht die ganze Mannschaft, Stand jetzt. Also dementsprechend, ja, muss man da einfach wohl hoffen, dass man in dem Land, wo man jeweils ist, dass das Gesundheitsamt es im Zweifelsfall gut meint. Ist es was, wovor du auch Angst hast, Vinzi?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, man kann sich nicht zu 100% schützen. Aber ich habe eigentlich auch gar nicht so viel Angst darum, dass ich mich selber anstecke. Aber was dann passiert, wenn irgendwie meiner Family oder meine Freundin was dann ist, wenn man dann Kontaktperson 1 ist, dann ist man ja auch ziemlich schnell raus. Deswegen, ja, da steckt man nicht drin, da braucht man auf jeden Fall Glück. Und bei uns im Team, wenn ein Fall ist, ich weiß nicht genau, wie das dann gehandelt wird. Aber ich glaube, da ist ausnahmsweise von der FIS dieses Mal nichts schiefgelaufen. Also das war eher von der Regierung aus und deswegen kann man da auch keinen Vorwurf machen.
Ja, hoffen wir, dass es gar nicht erst dazu kommt, bei dem Team und natürlich bei allen anderen auch. Das war Levi und es gab natürlich noch ein freudiges Ereignis am Samstag und am Sonntag. Ich saß 2 Tage in Folge sehr glücklich vorm Fernseher. Skispringen war wieder in Wissois und es war beide Tage ein rechtes Spektakel. Am Samstag das Team Springen, die Deutschen 2. geworden hinter den Österreichern und vor den Polen. Und am Sonntag war dann kompletter Aufwind-Wahnsinn.
Ja, also gestern war es extrem windig. Da habe ich mir auch gedacht, ja, zwar ist jetzt nicht das allerfairste Springen, aber ich glaube, stehen schon die Richtigen auf dem Podest. Den einen oder anderen hat es dann nicht ganz so, also manche hatten jetzt nicht ganz so das Glück, aber...
Die Polen zum Beispiel. Die Polen sind gestern alle abgeschmiert, oder?
Ja, die Polen, da kam ich doch zum Beispiel, der, wo die Quali echt souverän gewonnen hat. Ja, der hat nicht, das war dann wirklich gestern, die Anlaufluke war extrem niedrig. Und wenn da halt dann der Wind nicht ganz so da ist, dann wird es extrem schwer, dann hat selbst so einer keine Chance mehr. Aber es ist halt der Ziel der Sport, das hat man auch gesehen bei Martin Hamann, wenn dann halt ein bisschen mehr Wind drin ist und dann man natürlich einen guten Sprung macht, dann geht es gleich in einen richtig weiten Bereich und da ist halt die Verletzungsgefahr dann auch da. Also das ist für die Jury schon fast unmöglich, wenn es so windig ist, dass die richtige Luke zu finden.
Ja, wir haben gestern dazu ein bisschen geschrieben auch und du hast dann gemeint, ja gut, jetzt gehen denen irgendwann die Luken aus wahrscheinlich. Irgendwann war man dann auf 3, glaube ich, runter. Und Martin Hammert war ja unfassbar. Also wie gesagt, ich saß vor dem Fernseher und dachte mir, ach du Scheiße, wie hoch kommt der da runter und wo soll der denn bitte landen? Es ging ja nicht ganz so weiter. Martin Hammann hätte fast den Schanzrekord von Stefan Kraft geknackt, wenn er einen halben Meter weiter gesprungen wäre und den Sprung gestanden hat. Wir sind natürlich vor allem froh, dass er sich nicht verletzt hat. Aber das war ja ein unfassbarer Sprung. Also es war nicht nur der Wind, sondern es war auch von ihm ein guter Sprung, oder? Also ein sehr guter Sprung.
Ja, auf jeden Fall. Also es war, glaube ich, also ich konnte auf jeden Fall nichts aussetzen und glaube, man hat so an seiner Reaktion gesehen, das war schon, also so ein Sprung, den da gehört schon einiges dazu, dass man dann so weit springt, nicht nur der Wind.
Und vorne, deutscher Doppelsieg, zum ersten Mal seit 2000 in Kuopio mit Schmidt und Hannawald. Ein Auftaktsieg, ein deutscher Doppel-Auftaktsieg in die Weltcup-Saison. You heard it first on She Happens, Markus Eisenbichler, direkt mal abgeliefert.
Echt so, wir haben es gesagt.
Ja, das war natürlich echt ein guter Tipp. Es hat mich auch extrem gefreut für ihn. Ich glaube, bei ihm hat man die Emotionen auch gesehen. Und was mich eigentlich mindestens genauso gefreut hat, war es über den Kale. Weil der hat mal wieder bewiesen, was er für ein Wettkampftyp ist und wie stabil er wirklich springt und wie konstant, dass er, wenn es darauf ankommt, dass er abliefert. Und am Sonntag, das waren wirklich zwei richtig, richtig gute Sprünge. Vor allem der, einer von den beiden, der war echt herausragend. Also das hat mich auch mega gefreut.
Ja, vor allem der schönste. Also ich finde, die schönsten Sprünge kamen vom Kale. Das sieht einfach, also die Ästhetik hatte gestern sonst niemand, fand ich.
Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen Geschmackssache. Aber er war auf jeden Fall, glaube ich, der Einzige, der zweimal in weiteren Bereichen ein Thema gesetzt hat. Was ein Whistler, glaube ich, nicht so einfach ist, weil die Schanze meistens ein bisschen, durch das, der Schnee ist ja aus so Kühltürmen produziert, also es ist kein richtiger Naturschnee, auch kein Schnee von letztem Jahr, sondern der ist wirklich künstlich produziert. Und ich glaube, da ist es schwierig, die Schanze richtig zu präparieren, und das hat man auch bei einigen gesehen, die dann Probleme haben beim Telemark-Setzen. Deswegen hat es da Eisei auch gar nicht mehr probiert bei der Weite.
Vollkommen richtig. Und wie schon gesagt, mir hat es einfach richtig Spaß gemacht, beide Tage wieder Skispringen zu schauen. So stellt man sich das vor und freut sich auf alles, was hoffentlich noch kommt diesen Winter. So kann man auf jeden Fall loslegen. Wir schauen dann gerade halt auch in Richtung Tournee nochmal, wie es dann um die deutsche Mannschaft bestellt ist. Wir bleiben natürlich dran. Der Vollständigkeit halber noch zum Wochenende, bevor wir zum Biathlon kommen, so viel sei vorweg gesagt. Auch der Weltcup bei den Freeskiern hat angefangen. Slopestyle im Stubaital, im Stubai Zoo. Und da hat bei den Damen Tess Ledeux gewonnen, die Französin, und bei den Herren Andriy Ragetli, den kennen wahrscheinlich auch Leute außerhalb der Szene von seinen The Floor is Lava Videos, die er regelmäßig hochlädt. Und aus deutscher Sicht bei den Herren, bester Deutscher David Zehentner. Der ist 17 Jahre alt und ich habe mir von einem DSV-Coach sagen lassen, ein unfassbares Talent, den sollte man im Auge behalten. Aber auch zu diesem Sport kommen wir im Laufe des Winters sicherlich nochmal. Und damit haben wir das Wochenende durch, denke ich mal, außer ich habe irgendwas vergessen. Eigentlich nicht, oder? Die norwegischen Meisterschaften in der NOKO waren noch, aber das ist wahrscheinlich schnell erzählt.
Ja, also die Norweger haben eigentlich immer ihren Auftakt eine Woche vor, es dann in Kusamo losgeht, eben die Langläufer und Langläufer und Kombinierer in Beitostølen. Da ist meistens schon relativ früh Schnee und die haben auch präparieren das eben dementsprechend früh. Und normalerweise ist es bei den Kombinierern so, also das ist die norwegische Meisterschaft, und normalerweise ist es so, dass sie in Oslo springen, noch auf Matte, und dann in Beitostølen laufen, aber so wie ich jetzt mitgekriegt habe, war es dieses Jahr anders. Also sie sind zu irgendeinem Sprungwettkampf, von dem Ergebnis aus sind sie dann jetzt eben gelaufen. Und ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, gewinnt einmal Rieber vor Grabak und Jens Lurat auf Tibro am Samstag, und am Sonntag gewinnt Espen Bjørnstad, was sehr außergewöhnlich ist, dass der Rieber mal nicht gewinnt. Aber ich glaube, das lag schon eher am Sprungergebnis. Da war der Bjørnstad schon recht weit vorne und hat dann, glaube ich, auch einen guten Lauf gemacht. Und der Rieber wurde Zweiter und Dritter. Weiß gerade gar nicht, wer Dritter war. Ich glaube, der wieder auf Tibro, aber bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall haben die auch ihre Rennen wieder durchzogen und ich glaube, die sind schon wieder gut in Form.
Davon gehen wir mal aus, und wir sind dann sehr gespannt, was nächste Woche auf dich dann zukommt, gerade auch von norwegischer Seite in Ruka, und kommen damit jetzt aber, wir machen eine Reise durch Finnland von Ruka nach Kontiolahti. Und zwar soll es heute noch um eine Sportart gehen, für die wir leider keinen aktiven Athleten kurzfristig gewinnen konnten als Gast. Aber wir haben ja eine Expertin hier. Das wird heute die große Corinna Horn Show bei She Happens. Es geht nämlich um Biathlon. Und dazu muss ich, full disclaimer, vorweg sagen, Biathlon ist eine Sportart, die ich als Kind mit meinem Opa noch relativ oft verfolgt habe, die es dann aber nicht geschafft hat, mich im entscheidenden Alter in der Pubertät so zu entertainen, dass ich da wirklich dabei bleibe.
Schwach, Moritz.
Ja, aber weißt du, woran das vor allem liegt? an der Fankultur außenrum. Das hat mich irgendwann hat mich das unfassbar abgeturnt, dieses Außenrum. Also zum einen, weil so viel Biathlon im Fernsehen kam und ich aber eigentlich andere Sachen sehen wollte. Zum Beispiel die Kombi. und die Leute dazu. Also da tue ich wahrscheinlich sehr vielen Biathlon-Fans Unrecht, aber da ist immer viel so Schlagerparty und so weiter. So, Gisela, pack den Mickey Krause CD und den Mallorca-Hut ein, wir gucken den Biathlon-Chicas auf Schalke. So. Das war so mein Bild im Kopf, da tue ich mit Sicherheit vielen Menschen Unrecht. Dementsprechend wollte ich aber eigentlich nur sagen, ich bin kein riesen Biathlon-Experte, ich habe mich im Rahmen meiner Möglichkeiten vorbereitet, aber ich überlasse, denke ich mal, da hauptsächlich dir das Feld. Ich weiß gar nicht, wie es beim Finzi um sein Biathlon-Fachwissen steht.
Also von den Sportarten, die wir hauptsächlich behandeln, da ist, glaube ich, Biathlon die Sportart, die am wenigsten, wo ich am wenigsten gut informiert bin, aber ich kenne mich schon trotzdem, glaube ich, ganz gut aus und im Sportlerfeld kenne ich ja einige und verfolge natürlich den World Cup schon, aber vielleicht nicht ganz so stark wie die Skisprung-Kombination und Langlauf-Weltcup. Aber wir haben ja die Corinna als Expertin.
Bitte nicht so viel Druck, Leute.
Nein, ich dachte mir nämlich, wir können das ja vielleicht, ich versuche natürlich mir jetzt gerade diese Biathlon dann noch mehr schmackhaft machen zu lassen. Gib dein Bestes, Corinna. Aber vielleicht können wir der Biathlon ja auch ganz schön erzählen anhand deiner Karriere, die ja im jungen Alter schon vorbei ist. Aber wie hat die denn angefangen? Weil so viel vorweg, du kommst nicht aus einer klassischen Wintersportregion.
Nee, gar nicht. Also ich komme ja eigentlich, ich komme aus der Nähe von Mainz, also aus dem kompletten Flachland. Schnee liegt bei uns eigentlich nie. Vielleicht schneit es zweimal im Winter mal irgendwie 2 Zentimeter kurz alles überzuckert, aber ist am nächsten Tag wieder weg. Bei mir ging es eigentlich los. Ich habe Biathlon immer im Fernsehen angeschaut und habe halt irgendwann gesagt, ja, ich will es auch machen. Ne? Meine Eltern haben natürlich den Kopf geschüttelt, aber ich habe dann bei mir, ja, nicht mal in der Nähe, ziemlich weit weg eigentlich, in einem Langlaufverein angefangen. Irgendwann kam ich dann dazu, bei uns in der Nähe in einem Sommerbiathlonverein anzufangen. Und über den Sommerbiathlonverein ist dann der Kontakt zu einem Winterbiathlonverein im Saarland entstanden.
Aber da kann man ja auch nicht langlaufen.
Richtig. Aber da ist zumindest eine Rollerstrecke und ein Schießstand. Und dann hat mich meine Mama eigentlich 3-mal die Woche immer 1,5 Stunden einfach ins Saarland gefahren. Und so ging es eigentlich los bei mir.
Wie alt warst du da? Weil der Punkt ist, findet sie jetzt bei euch zum Beispiel Kombinierer, Langläufer, Springer. Also ich sag mal, es gibt wahrscheinlich wenig Athleten, die irgendwie viel später als, weiß ich nicht, mit 6, 7, 8 Jahren anfangen und das dann bis auf Profilevel durchziehen, oder?
Ja, also bei uns ist es natürlich schwierig, das dann gleich so zu machen, in so jungem Alter. Da wird man erst herangeführt. Aber ich glaube, sonst ist es schon auch ähnlich wie beim Biathlon, dass man so ein Quereinstieg ist jetzt nicht so einfach.
Aber wie alt warst du, als du angefangen hast?
Ich glaube, das erste Mal auf der Schanze war ich so mit 7, halt, glaube ich, zum Skispringen angefangen. Also bei mir war es eher so, dass ich halt erst Skifahrer war oder Alpin. Und bei uns im Skiclub, da ist man halt ziemlich breit aufgestellt. Da gibt es dann alljährlich die Clubmeisterschaft und da nimmt man dann als Skifahrer auch eben beim Skispringen und beim Langlaufen teil. Und über die kleinsten Schanzen kommt man ja mit einem Sprungski, mit einem Alpinski auch drüber. Und da bin ich dann gesprungen und ja, dann habe ich es halt mal ausprobiert und bin dann da auch hingeblieben.
Wie alt warst du, Corinna?
Was hast du gesagt?
Wie alt warst du, als du angefangen hast? Wann standest du das erste Mal auf Langlaufski?
Boah, ich glaube, ich war 11.
Aber das ist ja dann verhältnismäßig spät eigentlich, oder?
Ja, voll. Also es war natürlich viel zu spät. Ich meine, ganz ehrlich, die in den Bergen wohnen, also die wachsen ja damit auf. Das war ja bei mir nicht der Fall.
Okay, aber wie stelle ich mir das dann vor? Du bist dann Nachwuchs-Biathletin oder halt Schülerbiathleten, wie auch immer, bei einem Biathlon-Verein im Saarland. Und wie sieht dann als Kind oder vielleicht gerade so Teenager, wie sieht dann so Trainingsalltag aus?
Ja, also Training war natürlich neben der Schule. Also es war meistens so, montags, mittwochs und freitags hatten wir offizielles Training im Saarland. Und ansonsten habe ich halt noch am Wochenende selber trainiert und dann noch einmal unter der Woche. Also ich kam meistens im Schülerbereich, da hat man ja noch nicht so viele Einheiten gehabt, vielleicht 5, 6 Einheiten die Woche.
Aber du kommst ja vor allem auch auf wenig Schneetage dann dementsprechend, oder?
Ja, klar. Also Schneetage waren halt, wenn wir vielleicht mal auf Lehrgang gefahren sind oder halt mal nach Hessen rüber in die Berge, wo Schnee lag. Also in die Berge, in Anführungszeichen, ne? Ja.
Aber wie, also das, und darum finde ich das auch so interessant, darüber zu sprechen, weil wie kommt man denn dann, also kadermäßig weiter, vor allem in einer Vergleichbarkeit zu SchülerInnen und Schülern, die früher schon auf Schnee loslegen. Weil du bist ja dann irgendwann, so wir können vielleicht schon mal wegnehmen, nach Garmisch gezogen. Aber wie kommst du in Vergleichbarkeit und dann in die entsprechende Kader, wenn du quasi nie auf Schnee unterwegs bist?
Boah, das ist super schwer.
Ja, aber wie lief das bei dir?
Also bei mir war es ja dann so, ich war noch im Schülerbereich und irgendwann hat sich halt dann so die Frage gestellt, ja, wenn ich jetzt weiterkommen möchte, muss ich natürlich irgendwo hin, wo ich im Winter einfach dauerhaft auf Schnee trainieren kann und wo ich auch einfach nicht so weite Wege ins Training habe und auch eine feste Trainingsgruppe habe. Ich meine, im Saarland haben wir halt vielleicht zu zweit oder zu dritt trainiert. Natürlich sehr viel alleine und dann hieß es eben nach meiner Schülerzeit, dass ich, wenn ich weiterkommen möchte, die Heimat verlassen muss. Und dann bin ich mit Ende 14 bin ich dann zu Hause ausgezogen und dann bin ich nach Garmisch gezogen, um eben einfach den Sport besser machen zu können.
Das wäre meine Frage gewesen, wie viele dann da wirklich im Training waren, da im Saarland, da wird es ja dann auch nicht so viele geben, oder?
Da gibt es ja, generell absolut. Nicht so viele Menschen. Also,
ich meine,
dann noch Biathleten finden.
Ich meine, also bei uns sind eigentlich eher so Fußball, Leichtathletik, Handball so die Hauptsportarten, die man eigentlich macht. Also Wintersport machst du da ja eigentlich nicht.
Und dann Garmisch, also wie kann ich mir das vorstellen? Weil der Finzi hat es in der letzten Folge schon angesprochen. Also wir kennen in Oberstdorf das Internat. Und du warst aber recht früh, glaube ich, schon ganz selbstständig in Garmisch. Oder hilf mir da auf die Sprünge.
In Garmisch gab es früher mal das Haus der Athleten. Das gibt es aber schon, also gibt es schon länger nicht. Und ein Sportinternat gibt es da sowieso nicht. Ich habe bei meinem Trainer gewohnt. Oder? Was hast du gesagt?
Das nächste ist dann Berchtesgaden. Aber was du hast, sorry.
Genau. Ich hab bei meinem Trainer dann 3 Jahre gewohnt. Ja.
Und wie... Okay, wie war das? Also stelle ich mir vielleicht auch anstrengend vor. Jemand, der dich...
Ja, wie kann man sich das vorstellen? Also bei dem gewohnt in einer Wohnung oder...
Nee, also ich habe...
In einem Haushalt.
Ja, so richtig in einem Haushalt. Also wir haben uns natürlich tagtäglich gesehen. Es war schon komisch, aber... für mich war es halt in dem Sinne total normal, weil ich es ja nicht anders kannte irgendwie so.
Ja, aber war das eine WG dann quasi, oder?
Ja, also mein Trainer hat ja seine Familie und ich habe da wie so ein drittes Kind mitgewohnt. Die haben eben 2 Kinder und ich war wie so das dritte Kind, ne? So kann man sich schon vorstellen.
Gab es da viele unangenehme Situationen, weil ich stelle mir das schon stressig vor. Also jemand, der dich vielleicht untertags auch mal anblafft so, weil man irgendwie nicht die Leistung bringt, die man soll und dann sieht man den trotzdem aber abends und der ist ja im Zweifelsfall dann auch noch irgendwie erziehungsberechtigt im Sinne von, was du in deiner Freizeit machst und so.
Ah, das ging, die haben mir schon meinen Freiraum gelassen. Also da war ich schon sehr, sehr selbstständig. Problematisch ist es vielleicht eher geworden, als es dann bei mir Richtung Abitur ging und dann die Frage, wie es dann weitergeht, ob ich aufhöre oder ob ich noch weitermache. Da hatten wir dann schon ein paar Ungereimtheiten, also da war es vielleicht nicht so angenehm, aber ansonsten hatte ich eigentlich eine super Zeit bei denen.
Okay, aber also dein Trainer heißt im Sinne von vom Trainer vom Schülerkader oder was, wie war die Konstellation?
Vom Skigau Werdenfels. Also der trainiert eben, der ist eigentlich Zolltrainer, trainiert eben die Profimannschaft und den Skigau.
Du hast dann in dem Fall, damit wir das mal noch hier durchdekliniert haben, du hast dann in Garmisch einfach im Schülerkader weitergemacht und hast den Sprung in die DSV-Kader aber dann nicht mehr geschafft.
Genau, also ich habe dann in der Jugendmannschaft trainiert und war leider nie so gut, dass ich im DSV-Kader war.
Und wann hast du dann aufgehört? Direkt nach dem Abi quasi?
Nee. Ich habe nach dem Abi noch ein Jahr Profisport gemacht praktisch. Und habe dann auch mit einer Langläuferin und einem Langlauftrainer sehr, sehr viel zusammen trainiert und habe schon noch mal einen guten Schritt gemacht, sowas nicht, aber es hat halt einfach nicht gereicht. So, ich meine, klar, irgendwann muss man sich die Frage stellen, ob es überhaupt noch bringt, so viel den Sport weiterzumachen, weil es sind ja doch sehr, sehr wenige, die es irgendwann mal nach ganz oben schaffen und irgendwann muss man halt auch einfach so ehrlich mit sich selbst sein und ich war halt einfach nicht gut genug, so um irgendwann mal im Weltcup zu laufen, ne?
Das ist natürlich, ich finde es gerade interessant in der Runde, weil es natürlich schon ein krasser Kontrast so, bei dir irgendwie von Mainz ins Saarland nach Garmisch und es hat im Endeffekt nicht gereicht, versus der Finzi, der wahrscheinlich das Glück hatte einfach durch den Standort, dass er quasi die ganze Reihe von zu Hause aus durchmarschieren konnte und in dem Fall hat es ja Gott sei Dank dann gereicht.
Ja, bei mir war es das krasse Gegenteil eigentlich, ja. Also ging ja eigentlich immer alles wie von alleine bei mir. Also daheim gewohnt und kein Internat, Trainer da gewesen, perfekte Trainingsbedingungen. Deswegen war ich da schon gesegnet und dann halt wahrscheinlich das nötige Talent noch gehabt. Und dann ging
es schnell
in den Kader. Aber ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall schon gar nicht so leicht, so eine Entscheidung zu treffen, dass man dann von daheim weggeht, so jung. Das weiß ich auch nicht. Also ich wüsste nicht, ob ich das gemacht hätte, weil ich schon sehr heimatverliebt bin. Ob ich dann wirklich so jung schon auszuwerfen, nur wegen meinem Hobby, was damals dann ja auch bloß war. Weiß ich nicht, ob ich das gemacht hätte. Die Frage haben wir ja schon öfters gestellt, wenn ich so an meine Kollegen denke, wo die meisten ja auch wirklich im Skiinternat waren irgendwo. Das war sicher eine coole Zeit im Internat bei den meisten, aber ja, ich weiß dann nicht, ob ich es selber für mich durchzogen hätte oder ob das für meine Eltern dann auch in Frage kam. Wär.
Ja, für mich war es halt irgendwie immer so, es war immer so mein großer Traum, irgendwann mal Profisportler zu werden und ich weiß nicht, im Nachhinein ist es vielleicht crazy, das irgendwie so gemacht zu haben, aber in dem Moment war es halt einfach so für mich, ich muss es so machen, damit ich einfach meinem Traum ein Stück näher komme. Ja.
Ist ja dann völlig verständlich. Ich weiß nicht, ob ich es selber gemacht hätte, den Schritt dann. Weiß niemand.
Na klar.
Was ich mir, und das ist jetzt schon eine persönliche Frage, musst du auch sagen, ey, wie wohl dich damit fühlst, Corinna, aber was ich mir denke, also wie krass war dann das Aufhören? Weil wenn du eben in so jungem Alter dann quasi so einen riesen Schritt machst, der aber am Ende des Tages jetzt nur auf dem Papier, sagen wir mal, jetzt mal abgesehen von Freundschaften, die man knüpft und so weiter, nicht dahin führt, wo man eigentlich wollte, ist es dann noch krasser, als vielleicht einfach so mit einem Sport aufzuhören, wo man merkt, okay, gut, für mehr reicht's nicht?
Ja, also für mich war das schon echt eine heftige Entscheidung. Ich werde auch gerade ein bisschen emotional, weil es sind zwar jetzt mittlerweile schon anderthalb Jahre, nachdem ich aufgehört habe, aber irgendwie mich hat es doch, ich glaube, fast ein Jahr gekostet, das richtig zu verarbeiten. Und für mich war es vielleicht auch ein krasser Cut, weil ich natürlich auch alles dafür gemacht habe. Ich bin von zu Hause weggegangen, habe sehr viel aufgegeben zu Hause, aber mir hat es schon sehr, sehr weh getan, ja. Und tut's auch immer noch.
Ja, glaube ich. Was ich aber wieder auf so eine positive, nette Art irgendwie so ein bisschen faszinierend finde, ist, dass ich, und das sehe ich bei dir, du sitzt gerade in Garmisch, und ich sehe es aber auch bei ganz vielen Menschen, die mit uns auf der Schule waren, Finzi, und auf dem Internat waren, die dann, weil es ja auch so eine prägende Zeit ist, so Pubertät und so weiter, dann irgendwie so da connecten, dass sie da bleiben danach oder auf jeden Fall halt, also du sitzt gerade in deiner Wohnung in Garmisch so, obwohl du mittlerweile quasi dein Lebensmittelpunkt eigentlich nach dem, was du machst, nicht mehr da ist und so. Und das finde ich sehr faszinierend, wie es dann irgendwie doch die Athleten so an diese Orte bindet.
Ja, voll. Aber ich muss sagen, ich habe auch sehr, sehr lange überlegt, Garmisch zu verlassen, weil ich drüber nachgedacht habe, ob es mir vielleicht dann besser gehen würde zu Beginn, wenn ich einfach Garmisch verlasse. Für mich war halt immer Garmisch bedeutet Biathlon. Und als halt der Biathlon-Sport nicht mehr da war, war das schon so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Aber ich muss sagen, ich könnte die Berge mittlerweile nicht mehr verlassen. So jeden Tag mal rausgehen, eine coole Bergtour machen oder im Winter natürlich den Privileg zu haben, jeden Tag zum Langlaufen zu gehen oder zum Skifahren zu gehen. Das ist schon geil, ne?
Das denke ich mir dann aber auch, wenn man, ich sehe es halt auch, wie der Batschi vorhin schon gesagt hat, bei uns war es, bei uns in der Klasse waren halt oder in der Jagdstufe oder auf der Schule die Internatler, die sind ja auch alle von daheim weg, öfters von weiter weg, manchmal nicht ganz so weit, aber sind immer nach Oberstdorf gekommen und klar, da freundet man sich dann auch mit vielen von denen an und merkt dann auch, wie die sich halt ihre Community aufbauen, klar, innerhalb des Internats, aber auch mit vielen aus Oberstdorf oder Umgebung. Und ich glaube, dass man sieht es dann auch an dem, wie lang die da bleiben und wie selten sie dann heimfahren. Und also ich habe echt viele Freunde, die auf dem Internat waren, immer noch. Und da war es ganz oft so, dass sie am Anfang noch oft heimgefahren sind und dann immer weniger. Und ich glaube, da ist halt auch schwierig, dass man dann die Freundschaften, die man, die Kinderfreundschaften, die man von daheim noch hat, dass man die dann auch weiter pflegt. Das geht dann ja logischerweise auch verloren. Und ich glaube, dann ist ja klar, dass es noch schwieriger wird, dann wieder heimzugehen oder den Ort, auch wie es jetzt bei dir ist in Garmisch oder in Oberstdorf, wenn es schön ist mit den Bergen, aber auch so mit den Freundschaften, die man dann schließt, dass man da dann wieder heimgeht.
Ja, es ist eben eine prägende Phase. Noch was anderes zum Thema, müssen wir, glaube ich, nicht zu viel darauf umreiten, dass es, dass du jetzt nicht mehr Biathletin bist, aber worüber ich, nachdem Biathlon nie ich nie so ein riesen Biathlon-Fan war und in anderen Sportarten das vor allem halt eher mitbekommen habe, da spielt ja auch mit rein, so durch das, was ich eben durch mein Umfeld sehe, hier zum Beispiel, halt in Oberstdorf mitkriege, wie es zugeht in den Kadern und so weiter. Wie ist es denn im Biathlon vom Konkurrenzdruck her in den Jugendbereichen?
Ja, also du merkst natürlich, im Schülerbereich waren es schon noch recht viele bei uns in der Altersklasse. Ich glaube schon noch 50 Leute, also 50 Mädels jetzt bei mir. Und es wird natürlich von Jahr zu Jahr weniger. Also ich glaube, als ich aufgehört habe, hatten die noch zwei Jahrgänge zusammengelegt und ich glaube, wir waren so 30 Sportlerinnen noch. Und man muss sich auch mal überlegen, wie viele es dann natürlich am Ende schaffen. Also es ist vielleicht bei uns aus dem Jahrgang vielleicht eine, die dann mal in den Weltcup kommt. Ja.
Ja, da dünnst.
Also ich weiß nicht, wie war das denn in der nordischen Kombi zum Beispiel?
Ja, also bei uns ist es natürlich so, dass es auch schwieriger ist, den Sport, also erstmal an den Sport ranzukommen, wie es bei dir war, ist natürlich auch nicht einfach, über Saarland nach Garmisch, also so extrem ist dann auch nicht, aber es gibt schon mal wenige Orte, wo man überhaupt eine Chance hat, wo man anfangen kann. Und da ist natürlich auch, der Nachwuchs ist auch rückläufig bei uns, aber bei uns ist aus dem Anteil an Kindern, die man hat, da kommt dann meistens relativ viel dabei raus, weil man ziemlich schnell wird einem klar gemacht, dass es Leistungssport ist, auch schon als im Schülerbereich, weil man muss halt gleich weit reisen und man kann das nicht als Hobby machen, weil Skispringen geht einfach nicht als Hobby. Entweder man versucht weiterzukommen oder man hört auf. Deswegen glaube ich, dass bei uns da relativ viele immer, oder es kommen dann im Endeffekt im Weltcup auch nicht mehr raus, aber es sind von Haus aus weniger Leute und da bleiben dann viele relativ lang dabei oder hören dann eben schon früher auf. Aber ja, bei uns gibt's nicht so viele Wie es bei uns ist jetzt extrem zu beobachten, wie es im Ski Alpin ist, weil ich auch Ski Alpin gefahren bin im Schülerbereich noch. Und da war es extrem, wie viele Kinder es da gab. Da gab es bei uns in Oberstdorf schon in einem Jahrgang, weiß nicht wie viele, aber da gab es in einem Jahrgang halt im Allgäu so eine Auswahl. Da musste man sich erstmal für einen Allgäuer Kader qualifizieren und dann weiter für einen bayerischen Skiverband. Und jetzt, wenn man sieht, dass oben fast nichts mehr rauskommt, da ist dann schon krass. Also da denke ich mir, für das, dass wir in der Kombination ungefähr ein Zehntel der Kinder haben, kommt dann relativ viel dabei raus oben. Wird vielleicht nicht so viel verheizt als Kinder, wie beim Alpinen.
Ist das, also jetzt aus euren persönlichen Eindrücken, was ihr selber erlebt habt? Also jetzt vielleicht auch nicht an euch selber, oder vielleicht an euch selber, aber vielleicht auch an anderen Kids, die mit euch im Kader waren oder so, dass man wirklich sagt, okay, ja, ich habe das Gefühl, ich werde hier gerade verheizt oder der oder die wird verheizt oder so?
Also ich muss sagen, ich habe das zum Glück nie an mir selbst gemerkt, auch nicht an Trainingskollegen bei mir in der Mannschaft, sondern ich habe das oft nur an anderen Sportlern gesehen, die man halt dann auf Wettkämpfen trifft, die einfach im Schülerbereich enorm stark waren, wirklich, also um Minuten teilweise andere Sportler deklassiert haben, die halt dann wirklich im Jugendbereich total eingebrochen sind, von dem man dann vielleicht auch teilweise gar nichts mehr gehört hat. Also ich glaube, ja, solche Fälle gibt es schon.
Ja, und so, das ist auch, glaube ich, was da ein sehr, sehr großer Faktor ist, sind die Eltern. Wenn natürlich die Eltern die Kinder einfach zum Training zwingen und da extrem dahinter sind, dass da auch was vorwärts geht, dann ist es, glaube ich, auch relativ schwierig für ein Kind, das da mit weiterzuführen, dass man von sich selber aus dann auch gut wird und den Ehrgeiz entwickelt. Klar gibt es wahrscheinlich viele Beispiele, wo es auch so ist, aber mir kam es so vor, als wäre es speziell wäre es in den Sportarten bei uns so, oder eigentlich glaube ich in allen Sportarten, wenn da zu viele, wenn die dann zu dahinter sind und zu ehrgeizig, da wird es dann für die Kinder schwierig. Und ich glaube, das ist im Langlauf und im Biathlon, wo, oder auch bei uns in den Ausdauersportarten, da kann man schon relativ viel kaputt machen. Das hängt voll. Das Internet gerade ein bisschen bei mir.
Ja, kein Problem. Aber habt ihr euch mal, also du hast gerade schon gesagt, Finzi, hast du dich mal so gefühlt, dass im Sinne von, okay, es ist jetzt wirklich zu viel, ich kann jetzt, weiß ich nicht, entweder der Hoppala ist jetzt ganz raus.
Jetzt hat das Internet gerade gehangen bei mir. Jetzt bin ich wieder da.
Okay. Nee, weil du vorhin schon meintest, es ist dir alles eigentlich so ein bisschen zugeflogen, in Anführungszeichen. Also du hattest auch nie das Gefühl, dass dir quasi zu viel abverlangt wird.
Ja, also bei mir auf jeden Fall nicht. Ich war durch das, dass ich in Oberstdorf gewohnt habe, das Privileg hatte, ohne viel Aufwand den Sport auszuüben. Und ich glaube, meine Eltern hatten auch nie irgendwie Gedanken, dass ich das mache, um mal da Profi zu werden oder irgendwie groß rauszukommen. Deswegen, das kam einfach dadurch, dass es mir halt viel Spaß gemacht hat und ich halt immer besser geworden bin. Dann war halt so die logische Konsequenz, dass ich es immer weitermache. Aber es war jetzt nie so geplant irgendwie, hey, ich will da jetzt ganz oben in den Weltcup oder so. Das kam dann eben von allein, aber wäre wahrscheinlich auch nicht möglich gewesen, wenn ich woanders aufgewachsen wäre.
Ja, aber so soll es ja am Ende des Tages eigentlich irgendwie auch sein, oder? Dass man es mit natürlich Talent gehört dazu und ein gewisser Aufwand, aber trotzdem irgendwie aus Spaß dann halt so weit kommt. Coco, hast du dann irgendwann auch den Spaß dran verloren?
Den Spaß am Sport verloren?
Am Biathlon.
Am Biathlon? Nee, gar nicht.
Das ist doch auch immer
also ich hab,
schön.
Also ich habe das immer gemacht, weil ich es halt einfach geliebt habe. Und auch nachdem ich dann mein Abi gemacht habe und dann auch zweimal am Tag trainieren konnte, ist schon ein Privileg, muss man einfach so sagen. Bei mir war es eher so, als ich dann aufgehört habe, waren so die ersten Wochen, hatte ich schon so Phasen, wo ich teilweise keine Lust hatte, Sport zu machen. Also wo es dann darum ging, mal raus zum Joggen zu gehen, habe ich mich dann schon gefragt, ja, warum soll ich das denn jetzt machen? So,
ist kein Ziel mehr da.
Warum denn? Ist ja sinnlos, ich habe ja kein Ziel mehr, ne? Aber das waren zum Glück auch nur ein paar Wochen und den Spaß am Sport habe ich eigentlich nie verloren.
So soll es ja sein. Kommen wir vielleicht mal, das ist auch wieder, finde ich, alles in allem ein sehr interessanter Themenblock, den wir da anschneiden und den wir mit Sicherheit auch mal vielleicht noch mit einem Gast vielleicht irgendwie vertiefen können, was das angeht. Aber zum Thema Spaß am Sport, hilf mir doch, Corinna, mehr Spaß am Biathlonsport zu finden, zumindest vor dem Fernseher. Schau mal auf den Weltcup, ich weiß immerhin so viel, Martin Foucault ist raus.
Ja, leider.
Lass uns damit anfangen.
Ich werde ihn richtig vermissen. Es war wirklich so ein bisschen mein Idol, muss ich sagen. Es war ja so ein Ausnahmesportler. Sehr traurig, dass er nicht mehr dabei ist. Aber Moritz, ich hoffe, dass ich dich so bis Ende der Saison auf jeden Fall habe, dass du ein richtiger Biathlon-Fan bist.
Okay. Solange wir vielleicht das Thema Schlagerparty außenrum ausblenden können.
Ja, das ist ja nur...
Es wird nicht schwer fallen, das auszublenden, weil da auch nichts außenrum ist.
Stimmt, ja, also ist...
Richtig.
Dieses stimmt. Nicht mitgedacht. Also muss es ja eigentlich diese Saison passieren.
Und Biathlon auf Schalke findet ja auch nicht statt.
Halleluja. Das ist in Ruhpolding.
Ha! Ganz genau.
Sind wir schon dabei.
Ganz genau.
Aber dann übergebe ich an dich mal die Führung jetzt, Corinna. Du hast deutlich mehr und deutlich qualifizierteres zum Biathlon zu sagen als ich.
Ja, womit fangen wir an? Wollen wir vielleicht mal mit dem Weltcup-Kalender anfangen? Ich habe ihn jetzt hier gerade vor mir liegen. Am Wochenende geht's ja los in Kontiolahti. Da werden die Biathleten dann 2 Weltcup-Wochenenden verbringen. Anschließend geht es 2 Weltcup-Wochenenden nach Hochfilzen, bevor es dann in die Weihnachtspause geht mit der World Team Challenge in Ruhpolding. Danach geht es für 2 Weltcup-Wochenenden nach Oberhof. Dann geht es nach Antols. Dann findet die WM auf der Pokljuka statt. Und das dritte Trimester von der Weltcup-Saison ist noch nicht final entschieden, ob es dann auch wirklich nach Peking geht, beziehungsweise inwieweit die Biathleten dann in Nové Mesto sind oder in Oslo.
Das finde ich, das System an sich finde ich eigentlich schon krass, wie sehr sich da mal wieder IBU und FIS unterscheiden. Aber das haben wir hier schon einmal durchdiskutiert.
Die haben ganz andere Möglichkeiten, oder? Durch Budget halt.
Ja, genau, durch das Budget. Das haben wir ja in der vorletzten Folge, glaube ich, schon durchdiskutiert. Aber ich glaube, so für die Veranstalter ist es deutlich besser. Aber ich glaube nicht, dass es so einfach ist, 2 komplette Wochen dann eben die Bubble oder Snowflake aufrechtzuerhalten. Das stelle ich mir schon relativ schwierig vor. Die Hotels müssen ja auch die Kapazitäten irgendwo haben.
Ja, gab es da nicht in Oberhof was, dass die vielleicht finanziell ein richtiges Problem kriegen, dadurch, dass sie jetzt quasi 2 Wettkämpfe haben?
Genau, also die hatten eben einmal das Problem, über 2 Wochen so viele ehrenamtliche Helfer zu finden, die da auch wirklich Zeit haben. Und an einem Wochenende ist, glaube ich, auch noch der Rodel-Weltcup in Oberhof. Und wer Oberhof kennt, ist jetzt eher ein kleines Örtchen, würde ich mal sagen. Ist natürlich auch die Frage der Unterkünfte, ne? Also ich glaube, die hatten da schon ein ordentliches Problem. Wie aktuell das jetzt gerade noch ist, das kann ich auch nicht sagen. Das habe ich, glaube ich, vor 2-3 Wochen gelesen.
Ja, aber ich glaube, generell ist das auf jeden Fall ein bisschen mehr, haben sie sich mehr Gedanken gemacht, wie man es mit den Weltcup-Orten eben machen kann. Auch wenn es bei der FIS, wie es jetzt aktuell ja ist, auch, also das wird halt viel gereist werden, aber ich glaube, das Konzept, was man letzte Woche gesehen hat, gab es ja bis auf das, dass die finnische Regierung oder finnische Gesundheitsamt die Damen-Slalom-Fahrerinnen nicht starten lassen durften, hat es ja, glaube ich, hieß es ja von keinem Ausbruch oder gab es ja keine Schlagzeilen, dass da was nicht funktioniert hat. Also wird man sehen.
Ja, aber im Endeffekt, also für mich sieht der Kalender der Biathleten ein bisschen mehr nach dem aus, was bei den Langläufern zum Beispiel im Mai mal als Plan B in Anführungszeichen eine Idee war, die dann verworfen wurde aus. Und prinzipiell finde ich diese Idee auch gut. Also einfach, klingt einfach logisch. Weniger, also klar, bringt Schwierigkeiten mit sich, aber weniger Wettkampforte da, mehr Events dafür. Einfach um das Risiko zu minimieren, dass man irgendwie zu einem, wie sagt man denn, einem Corona-Wanderzirkus wird.
Ja. Schwierig.
Aber auch da hoffen wir natürlich, dass möglichst viel stattfinden kann. Corinna, gib mir mal Personal. Gib mir mal, wenn ich jetzt Biathlon-Fan werden soll, auf wen soll ich schauen, außer wie in jedem anderen Wintersport auch, die Norweger.
Ja, also ich muss sagen, ich habe ja auch mir sehr, sehr viel Notizen gemacht. Die liegen jetzt auch hier gerade neben mir. Und bei den Damen zum Beispiel habe ich mir sehr, sehr viele Sportlerinnen aufgeschrieben. Also einerseits bei den Norweger, die Ingrid Landmark-Tandrevold, die Tiril Eckhoff und die Marte Olsby-Reuseland. Die drei sehe ich auf jeden Fall schon mal sehr weit vorne. Dann bei den Italienerinnen natürlich Dorothea Viera, Lisa Vitozzi. Und ich muss sagen, bei den Deutschen sehe ich nur Denise Herrmann. Also ich glaube, mit der können wir schon rechnen dieses Jahr. Ich glaube, die hat nochmal eine ordentliche Schippe draufgepackt.
Ich rechne nicht mehr mit der, seitdem sie mir auf Instagram entfolgt ist.
Ja, Moritz, ganz ehrlich.
Aber ist doch gar nicht so schlimm. Also,
entweder sie hat sich verdrückt und hat dir aus Versehen gefolgt.
Oder sie hat meine Stories gesehen.
Oder sie hat zu viele Stories angeschaut.
Dafür habe ich gestern eine Story von ihr gesehen, die mir vollkommen missfallen hat, zum Thema furchtbare Musik im Biathlon. Und zwar hat sie Lukas Bögl bei einem Langlaufrennen in Mohlen und Io gefilmt. Und es war eine dreiteilige Stories. Und da war musikalisch dabei Peter Wackel, David Guetta und Böse Onkels. Da dachte ich mir, hei, der Blitz. Was ist da los? Also vielleicht Denise Herrmann, ich kann mit dir wahrscheinlich wenig über Biathlon sprechen, aber falls du musikalische Inspiration brauchst, können wir vielleicht mal noch ins Gespräch kommen. Aber sonst bei den deutschen Biathlon-Damen, also natürlich habe ich mir schon ein bisschen was angeschaut, was ist zum Beispiel mit einer Franziska Preuß zum Beispiel, mit der weniger zu rechnen?
Nee, also ich glaube, die können wir schon auch in den Top 10 sehen, aber ich muss sagen, die ich jetzt genannt habe, das sind eher die, die ich unter den Top 3 im Gesamtweltcup auch sehe.
Ich glaube, also so wie ich das ein bisschen wahrnehme, ist halt die Denise, die ist halt einfach übermächtig im Laufbereich. Also das ist nicht übertrieben, sie ist wirklich einfach viel, viel besser wie alle anderen.
Ja.
Und war ja auch lange Langläuferin, oder?
Ja.
Ja.
Lange Langläuferin und ja, die ist einfach kraftvoll. Man sieht es, glaube ich, einfach auch schon von außen, sie ist enorm durchtrainiert und hat vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Power wie die anderen. Und wenn sie halt dann trifft beim Schießen, dann ist natürlich, dann ist sie halt gleich ganz oben. Das hat man die letzten 2 Jahre auch schon gesehen. Und bei den anderen deutschen Damen, da sind, glaube ich, alle oder echt ein paar, wo relativ solide sind und auch gut, aber so, ich weiß nicht, ob die dann richtig in Richtung Sieg wird es dann, glaube schon schwierig. Aber so Top 6 oder so, ist da, glaube ich, auch ein paar zuzutrauen, aber eben für ganz vorher weiß nicht. So irgendwie von außen der Blick wirkt so, das wird es nicht ganz reichen.
Ja, voll. Aber es sind ja jetzt eh noch nicht alle Athletinnen gesetzt für den Weltcup. Also vielleicht kann ich, also ich gehe da jetzt auch mal kurz drauf ein. Bei den Damen zum Beispiel sind noch 3 Startplätze offen. Denise Herrmann, Franzi Preuß und Vanessa Hinz sind ja gesetzt für den Weltcup. Und in internen Testrennen wird dann eben aus den 4 Damen Maren Hammerschmidt, Janina Hettig, Sophia Schneider und Anna Weidel noch ermittelt.
Wen würdest du da noch besetzen? Welche 3 würdest du noch mitnehmen?
Ja, es ist super schwer. Also ich glaube, Maren Hammerschmidt auf jeden Fall, Janina Hettig und ich weiß selber nicht genau, ob Sophia Schneider oder Anna Weidel. Ich tippe fast auf Anna Weidel.
Okay, das ist aber doch mal eine Ansage. Wenn wir zu den Herren schauen da auch erstmal zur Weltspitze, dann ist mir aufgefallen, doch mit ein bisschen Erstaunen immerhin, muss ich sagen, dass Martin Foucault, der französische Großmeister, aufgehört hat, aber trotzdem die Franzosen ja eigentlich trotzdem immer noch ziemlich, ziemlich gut aufgestellt sind. Ich glaube insgesamt 6 Athleten unter den Top 15 oder so.
Ja, ich glaube, die haben bei den bei den Männern, die haben doch immer noch das stärkste Team, auch ohne den besten Biathleten der letzten Jahre. Weil, also wenn man das sieht, ich habe vorhin auf der Autofahrt im Auto den Podcast, wie hieß es nochmal, Biathlon, Extra Runde hieß der, genau. Um ein bisschen mich zu informieren nochmal zusätzlich. Mit dem Benedikt Dolkert, und da haben sie das auch davon, dass eben die Franzosen echt 5 Leute haben, die eigentlich gewinnen können, und das sieht man auch an den Ergebnissen, und ich glaube, da sind echt richtig starke Leute dabei.
Ja, also ich glaube auch, also dass die Franzosen so die größten Konkurrenten sind zum Johannes Tinius-Bö dieses Jahr. Also der Johannes Tinius-Bö ist natürlich so der heißeste Favorit, aber ich glaube, er kann sich nur selber schlagen. Und natürlich haben die Franzosen auch ein tolles Team. Ich glaube, die haben eine sehr, sehr starke Gruppendynamik. Also die trainieren sehr, sehr viel zusammen, und ich glaube, die pushen sich auch gegenseitig enorm.
Okay, und wie sieht es bei den deutschen Herren aus? Finzi, du hast es wahrscheinlich ein bisschen besser gemacht, was die Vorbereitung angeht, weil ich habe mir auch einen Podcast angehört zur Vorbereitung, und zwar das Biathlon-Doppelzimmer von Ann Pfeiffer und Erik Lesser, und musste dann vorstellen, dass ich die neueste Podcast-Folge großartig fand und sehr, sehr lustig. Nur leider habe ich nicht so viel über Biathlon gelernt.
Ja, ich glaube, bei denen liegt der Fokus jetzt nicht direkt, um drüber zu informieren oder um eine Weltcup-Vorschau zu geben. Ja, also ich glaube, dass bei den Deutschen echt auch eine ziemlich geschlossene Mannschaft ist. Also wenn ich das so ein bisschen mitkriege, ist da auch enorm schwierig, einen Kader zu finden. Also, dass man da einen ausschließt. Ich glaube, da sind die, das ist, glaube die letzten 2-3 Jahre eher so das Problem, dass man nicht richtig gewusst hat, wie wählt man aus, wen nimmt man mit zum Weltcup, wie macht man die Ausscheidung. Und ich glaube, dieses Jahr wird es fast noch schwerer. Die Leistungsdiskrepanz ist, glaube ich, relativ ähnlich, also immer noch sehr hohes Niveau. Aber das Problem ist, glaube ich, eher, dass der IBU-Cup erst im Januar anfängt. Und dann verliert man quasi den oder die Sportler, die man nicht starten lässt, die verliert man dann. Die haben dann kein Rennen, kein richtiges, also ein Deutschlandpokal oder weiß nicht, was da sonst noch gibt, aber vom Niveau her gibt es da halt gar nichts ähnlich Hochwertiges. Deswegen ist es extrem schwer und wird wahrscheinlich auch überlegt, dass die Weltcups aufgeteilt werden. Aber ich glaube, die haben jetzt noch Ausscheidungsrennen in Munio, sind die auch wie die Langläufer.
Aber die haben 4 Athleten schon gesetzt, so wie ich das gesehen habe, oder Corinna?
Bei den Herren jetzt?
Ja.
Bei den Herren sind sogar 5 Athleten schon gesetzt.
Okay.
Es ist einmal der Benny Doll, Arndt Pfeiffer, Johannes Kühn, Philipp Horn und der Lukas Fratscher hat letztes Jahr die IBU-Cup-Gesamtwertung gewonnen. Sprich, der Sieger des IBU-Cups hat eine Wildcard sozusagen, sprich, der hat einen fixen Startplatz schon mal.
Für die ganze Saison?
Sprich, nee, nur für Kontiolahti.
Okay.
Und deswegen haben wir jetzt bei den DSV-Herren keine 6 Startplätze wie eigentlich, sondern 7 dieses Jahr. Und es gibt dann noch 2 freie Startplätze, die machen sich aus unter Erik Lesser, Simon Schemp, Johannes Donhauser, Roman Rees und Dominik Schmuck.
Und wen würdest du da jetzt wieder mit reinnehmen?
Ich weiß nicht, Simon Schemp hat gesagt, habe ich gelesen, dass er sich so gut wie schon lange nicht mehr fühlt.
Ist auch deutscher Meister geworden.
Ja, genau. Deswegen würde ich mal auf Simon Schemp setzen und ich tippe auch auf Erik Lesser. Ich würde es natürlich auch den Jüngeren gönnen, aber ich glaube, die beiden machen es.
Ich hoffe auf jeden Fall, dass es da Roman Rees macht. Den kenne ich ein bisschen besser. Sehr sympathischer Typ. Deswegen, dem würde ich es auf jeden Fall auch gönnen, obwohl es, ich glaube, wirklich schwer ist, weil die alle eben ähnlich gut sind. Und da wird es natürlich auch schwer, einem Erik Lesser oder einem Simon Schemp dann zu sagen, hey, ihr dürft nicht starten. Da will ich nicht an der Stelle der Trainer sein.
Voll. Ich meine, es sind 5 super starke Athleten und es sind halt wirklich nur 2 Startplätze. Das ist halt schon krass eigentlich.
Ja, aber das ist ja, weil wir es vorhin davon schon hatten, wie das schon anfängt bei Kids zum Thema Druck. Also da scheint es ja auch, ich weiß es nicht, Du meinst, es gibt schon relativ viele Athleten, aber da scheint sich das ja dann zum Beispiel mehr auszuzahlen als zum Beispiel bei den Alpinen, wenn es dann auch oben so viele gute Athleten gibt, die auch im internationalen Vergleich ambitioniert sein können.
Ja, bei den Alpinen, die könnten ein paar Startplätze abgeben
an andere Sportarten,
an die Biathleten.
Aber echt.
Ja, wenn man das sieht beim Slalom-Team der Damen, ja, oder eigentlich auch der Herren, jetzt in Levi, da hat man auch schon gehört vom Felix Neureuther als Kommentator, da hat er schon ein bisschen gegen den DSV geschossen und mal wieder eine Spitze gesetzt.
Sollen wir Felix Neureuther mal anrufen, ob wir zusammen eine Petition starten, dass diese Startplätze an den Biathlon und die nordische Kombination gehen?
Ja, genau. Das soll man dafür sagen, dass man die doch sportartenübergreifend verteilen kann.
Ein bisschen Alarm machen.
Ich glaube, da brauchen wir mal Peter Schlickenrieder hier. Der wird es sicherlich auch unterstützen.
Ja, der hat noch viel größere Ideen. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Den hätten wir sicher im Boot.
Aber sollen wir vielleicht mal einen Tipp abgeben?
Ja, ich muss vorweg sagen, auf meinen Tipp darf man wahrscheinlich nicht viel geben. Das ist wahrscheinlich mehr Sympathie als Fachwissen. Drum würde ich auch sagen, Corinna, du bist am besten informiert. Du bist unsere Expertin. Fang doch du an.
Aber man sagt ja immer, frage nie einen Experten bei Tipps.
Das stimmt.
Ja, ich würde sagen, in dem Sinne, Vinci, fang mal an.
Ah. Okay, also ich sag bei den Damen Nummer 1 die Marthe Olsbü-Reuseland, oder? Heißt?
Ja.
Die schätze ich extrem stark an. Ich glaube, dass die Dorothea Schlamm, aber ich glaube, dass die direkt im zweiten Platz machen wird. Und einen dritten Platz hoffe ich und glaube ich auch, dass die Denise machen wird, weil sie, ich glaube, dass einfach immer noch ein bisschen wahrscheinlich die Konstanz fehlen wird im Schießen, dass es wird noch weiter vorne reicht, aber eben sie läuft so stark, deswegen glaube ich, dass sie im dritten macht. Und bei den Herren glaube ich dieses Jahr an den Emil ja, Chacolin, oder wie heißt dein Vornamen?
Ja, genau so.
Ich glaube, dass er den Gesamtweltcup gewinnen wird. Es wäre ja zu leicht gewesen, jetzt auf den Johannes Tinnis Bö zu setzen. aber ich glaube, dass der Johannes Tinnis Bö Zweiter wird und Dritter glaube ich, dass der Quentin Fillon-Maillet wird. Den bin ich auch schon mal ein Rennen gelaufen bei der Zollmeisterschaft.
Und? Hast du ihn versägt?
Ja, der war leider ein bisschen schneller. sehr, sehr, sehr laufstark. Aber.
Ja, er hätte mit Gewehr laufen müssen, oder? Er hätte mit Gewehr laufen müssen, dann wäre es fair gewesen, oder?
Ja, genau. Nee, das ist mein Tipp. Und jetzt, Corinna, jetzt musst du als Expertin.
Okay, bei den Damen.
Direkt auf Tipico setzen, oder? Was jetzt?
Ja.
Ja, genau.
Finzi, check die Quoten schon mal.
Bei den Damen gewinnt Denise Herrmann den Gesamtweltcup vor Hanna Öberg, der Schwedin. Die schätze ich sehr, sehr stark ein, die Saison. Die hat nämlich auch gesagt, dass ihr Ziel der Gesamtweltcup ist. Und sie findet den Gesamtweltcup sogar noch wichtiger als die WM. Und auf Platz 3 setze ich Marthe Olsbü-Reuseland. Ich muss sagen, ich bin zwar ein großer Dorothea Wira-Fan, aber irgendwie sehe ich sie da nicht unter den Top 3 dieses Jahr.
Und bei den Herren?
Bei den Herren gewinnt Quentin Fillon-Maillet den Gesamtweltcup vor Johannes Tinnis Bø, vor Taye Bø. Ja. Das ist mein Tipp. Moritz?
Okay, Freunde. Jetzt hört zu. Ich sag bei den Damen, Dorothea Wira hat genug trainiert, hat sich's auch gut gehen lassen, den einen oder anderen Spritz trinken können, ganz entspannt. Und mit dieser Ruhe gewinnt die den Gesamtweltcup wieder. Denise Herrmann macht einen gut und wird Zweite. Und dann sage ich, Hanna Öberg wird Dritte. Soviel zu den Damen. Und bei den Herren, jetzt muss ich mir irgendwas überlegen. Hui. Ich sage, ja, Johannes Tinnis Bö gewinnt es auch wieder. Und es wird aber ein enger Kampf mit seinem großen Bruder. Der wird Zweiter. Und der Maillet wird wieder Dritter.
Ja, gut.
Und da sind wir auch mal gespannt. Da sind ja gleich mal einige Rennen. Da gibt es die ersten zwei ab. Ja, die nächsten zwei Wochen kannst dir einiges gönnen im Fernsehen.
Ja, also es wird wieder ein sehr, sehr langes Couch-Wochenende, würde ich mal sagen, ne?
Ja, wollen wir da zum Abschluss vielleicht? Also ich möchte noch kurz festhalten, wir können uns ja mangelnde Biathlon-Expertise mit Sicherheit mal reinholen. Finzi, wenn du schon ankündigst, du hast hier zum einen oder anderen Biathleten ganz gute Connections, dann kriegen wir da mit Sicherheit mal freundlichen Besuch hierher. Und ansonsten schauen wir vielleicht noch kurz drauf, was jetzt am Wochenende ansteht. Insgesamt.
Finzi, was steht denn an am Wochenende?
Am Wochenende? Ja, also ich darf übermorgen schon nach Finnland, nach Ruka fliegen, zum Ruka Nordic Opening. Wie der Name schon sagt, Nordic, da sind alle nordischen Sportarten dabei. Auch wenn die Skispringer letzte Woche schon einen Start hatten, aber da sind wie jedes Jahr Skisprung, nordische Kombination und Langlauf. Und ich glaube, alle haben sogar drei Wettkämpfe. Beim Skispringen bin ich mir nicht sicher. Wir haben auf jeden Fall drei Wettkämpfe. Einmal am Freitag ein Fünfer, also 5 Kilometer, und Samstag, Sonntag jeweils 10 Kilometer. Ja, und für uns ist der Weltcup-Start und für die Langläufer genauso. Die haben auch, glaube ich, Klasse ist bei denen, also war jetzt die letzten Jahre, glaube ich, auch schon immer so ein Klasse-Sprint am Freitag, am Samstag ein Einzelstart, klassisch, und am Sonntag eine Verfolgung. Und ich glaube, da, also mir taugt es immer richtig in Kuusamo. Es ist einfach, auch wenn da jetzt nicht viele Zuschauer sind, aber es ist einfach, da ist meistens noch richtig Winter, richtig schön im Norden, sehr, sehr dunkel, aber eine Mega-Schanze, richtig coole Laufstrecke, und ja, mit den Skispringern und Langläufern an einem Ort zu sein, hat auch mal was, kann man immer mal rüberlinsen, und da ist alles auf einem Haufen. Ja, da sind sicher auch coole Wettkämpfe bei den Springern und Langläufern dabei.
Werden wir uns auf jeden Fall anschauen, und kannst du mir bitte eingefallen tun, falls der Weihnachtsmann da ist, kannst du vielleicht ein Foto für uns machen?
Ja, mal schauen, wie der das mit der Maske dann handelt, mit seinem Bart.
Der klemmt den Bart einfach hoch, so mit so einem
Gummi. Ja, da geht eh nichts durch. Ja, aber ich weiß nicht, ob der dieses Jahr auch kommen darf.
Vielleicht muss er auch, vielleicht Risikogruppe, alter Mann. Mal aufpassen.
Moritz.
Der muss daheim bleiben.
Der wird zugeschaltet per Zoom. Stellen Sie einen riesen Fernseher nebendran auf, dann kannst du als Athlet dich neben den Fernseher stellen. noch in Finnland ist eben Biathlon in Kontiolahti. Wie sieht da das Detailprogramm aus, Corinna?
Am Samstag gibt es ein Einzel und am Sonntag ein Sprint. Ja, das war's auch schon.
Und ansonsten haben wir, was haben wir noch? Achso,
die Ski-Alpin.
Parallelveranstaltung in Lech Zürs am Arlberg. Da bin ich gespannt, wie die Bilder sind, schneemäßig etc. Wie es da dann ausschaut. Und das werden wir natürlich dann nächste Woche wieder besprechen. Ich nehme an, wir schalten uns wieder am Montag zusammen. Besonders natürlich, Finzi, wie dein Saisonstart dann so ausgesehen hat.
Ja, ich hoffe natürlich gut. Kuusamo, da gehört immer, oder Ruka, gehört immer Glück dazu. Die Schanze ist wirklich sehr speziell. Da ist es sehr windig und da, die hat ein spezielles Profil. Deswegen, wenn man da nicht den richtigen Wind hat, da kann es sein, dass man gleich mal ziemlich weit oben schon landet. Deswegen, da gehört immer ein bisschen Glück dazu. Aber an sich ist es ein guter Ort. Hab gute Erfahrungen schon gemacht. Aber eben auch, wenn man Pech hat, dann wird es sehr, sehr schwierig. Aber ich freue mich auf jeden Fall, dass jetzt endlich losgeht.
Ja, wir drücken auf jeden Fall die Daumen.
Auf jeden Fall.
Sehr gut.
Ich habe auch eine gute Erinnerung. Deinen ersten Weltcup in Ruka, meine ich mich zu erinnern, dass ich den im Keller auf dem Handy angeschaut habe, während ich mein Klausehäs hergerichtet habe. Krampus sagt vielleicht dem anderen mehr als Klause. Und es war auf jeden Fall sehr witzig, das so anzuschauen. Wir hoffen natürlich, dass das Beste für dich. Wir drücken natürlich die Daumen. Und ja, damit würde ich sagen, haben wir für die Woche wieder, was es zu besprechen gab, ausreichend besprochen. Gibt es noch Anmerkungen von euch?
Nee, danke, da war alles dabei. Wir werden jetzt fleißig Biathlon schauen.
Yes.
Sind wir nächste Woche vielleicht schon besser aufgestellt an.
Ja, Corinna, du schreibst uns einfach ein kleines Programm zusammen und wir arbeiten es dann ab. Quasi eine Art TV-Trainingsplan.
Ich setze auf euch.
So machen wir das. Vielen Dank an euch beide. Vielen Dank an alle, die zuhören. Wenn es euch gefällt, dann lasst uns gerne irgendwas da, was es in eurer Podcast-App so gibt. Da kann man mal so Sternchen verteilen oder so. Und sagt uns auch gerne, was ihr nicht so geil fandet. Oder vielleicht schon. Könnt ihr uns gerne eine Rezension schreiben. Oder aber mit der Coco Kontakt aufnehmen. Wie?
Und, nee, ich wollte noch was sagen. Danke an alle, die so zahlreich auf die Story geantwortet haben. Was für Gäste sie sich wünschen, sind sehr, sehr viele interessante reingekommen. Und ich denke, da werden wir sicher den einen oder anderen den Winter noch dabei haben.
Wir geben unser Bestes und auf Instagram kann man generell mit uns, besonders mit dir, Coco, kommunizieren. @she.happens.pod. Und damit vielen Dank, auf Wiederhören.
Ciao, ciao.
Ciao.